Ich darf jetzt mit euch eintauchen ins zweite Thema unserer Sommerpredigtreihe, die heißt Meer, Feinde und Gnade. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid heute vor Ort. Ich finde, es füllt sich langsam immer mehr der Saal. Ich freue mich über diejenigen, die mit Livestream dabei sind und vielleicht auch einige, die schon gemütlich in den Ferien sind. Schön, dass ihr heute Morgen auch mit uns seid. Und ich möchte jetzt anknüpfen am ersten Text, den wir letzten Sonntag gelesen und gehört haben. Und ich möchte das tun mit einem kurzen originellen Videoclip, der auf originelle Art und Weise diese Geschichte kurz zusammenfasst oder uns auch in Erinnerung ruft.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Bibeltalk. Heute auch wieder mit spannenden Gästen. Ich möchte Sie gerade präsentieren. Wir hätten hier den Stadtpräsidenten aus Ninive. Herzlich willkommen. Sie haben einen langen Weg hinter sich. Wir hätten hier Frau Wallfisch, auch Sie. Herzlich willkommen. Zu meiner Rechten der Herr Kapitän, gerade auf Landurlaub. Und zuletzt noch der Herr Jonas, Sohn des Amitai, in der Funktion als Prophet heute bei uns. Ich möchte gerade mich zu Ihnen wenden, Herr Kapitän. Sie haben mir im Vorfeld erzählt, dass Sie und Ihre Firma fast bankrott gegangen wären wegen einem Sturm. Könnten Sie das bitte erläutern?
Ja, das stimmt natürlich. Also Tarsis ist eine der lukrativsten Strecken, die wir im Angebot haben. Auf jeden Fall an dem besagten Tag ist in allerletzten Minuten noch so ein Passagier daherzurennen gekommen. Wir wollten eigentlich schon uns auf den Weg machen, aber wir haben noch Platz gehabt. Und er hat gezahlt.
Nicht zu wenig.
Ja, auf jeden Fall. Mich hat etwas stutzig machen, dass da der Passagier Jonas...
Jonas.
Ja, ja, schon gut. Ja, dass der einfach ohne Gepäck gekommen ist. Das hätte mich sehr, sehr stutzig machen. Ja, ja. Auf jeden Fall, wir haben abgelegt und da glauben Sie es nicht. Innerhalb von wenigen Minuten ist ein riesiger Sturm ausgebrochen. Also, ich habe so etwas noch nie erlebt und ich bin doch schon ein paar Jahre in der Schifffahrt tätig. Auf jeden Fall, der Sturm ist von Minuten zu Minuten stärker geworden. Mir war es Angst und Bange. Und auf jeden Fall habe ich gedacht, wir verlieren das Schiff und die ganze Crew.
Ja, doch sind Sie jetzt da, gesund und lebendig. Auch Ihre Mannschaft hat überlebt und sogar Ihr Schiff ist gerettet worden. Wie hat das können sein?
Ja, also meine ganze Crew und ich natürlich eingeschlossen, wir haben zu unseren arabischen Gottheiten gebetet, dass doch der Sturm möge aufhören. Und wissen Sie, was passiert ist? Nicht, absolut nicht. Aha. Es ist noch schlimmer geworden. Und dann, ich meine, das Einzige, was wir können machen, wir müssen unsere Schiffsladung über Bord werfen. Ich meine, all die Gewürze und das sündhaft teure Olivenöl. Stellen Sie sich mal vor, unsere Existenz, unser Überleben.
Können Sie weiterverdienen?
Ja, auf jeden Fall. Also, alle sind da an Deck gewesen. Nur einer hat gefehlt. Ja. Und den habe ich gefunden. Und wissen Sie wo? In der Kabine schlafen. Ich meine, wir gehen unter und der pennt in der Kabine. Können Sie sich so etwas vorstellen? Und da ist es mir wie ein Schuppen von den Augen gefallen. Ja, wie ein Schuppen. Ich meine, der hat doch Dreck am Stecken. Da muss doch irgendetwas sein. Der hat doch da irgendetwas verbrochen. Auf jeden Fall habe ich ihn aufgefordert, er soll das zu seinem Gott beten, dass wir nicht untergehen. Oder? Und dann haben sie mich, meine Männer, bestimmt, lass uns loswerfen, dass wir herausfinden, wenn wir die Misere überhaupt zu verdanken haben. Was ist passiert? Das Los ist auf ihn gefallen. Und da ist uns doch nichts anderes übrig geblieben, als den über Bord zu werfen.
Das war übrigens mein Vorschlag.
Ja. Jetzt, Sie als bekannter Prophet haben ja Millionen von Followers. Und wie können Sie das eigentlich vereinbaren, dass Sie den Auftrag nicht wahrgenommen haben? Also ich meine, das ist in den Medien doch recht kontrovers diskutiert worden und die Follower sind recht enttäuscht, dass Sie ja nicht auf Ninive gegangen sind. Wie gehen Sie damit um?
Also erstens möchte ich mal Folgendes klarstellen. Man muss sich mal vorstellen, was das für ein Auftrag war. Das heisst, ich hätte auf das Ninive gehen. Ninive ist die Hauptstadt der Assyrer. Die Assyrer sind die erklärten Haupt finde von meinem Volk, das sind Verbrecher. Das heisst, was wäre passiert? Ich wäre in die Stadt hineingekommen.
Das stimmt
Sie
nicht.
Schweigen ja, jetzt. Sie sind jetzt gerade mal ruhig. Ich wäre in die Stadt hineingekommen. Die hätten mich an der ersten Lampe aufgehängt. Ja, also. Und dann hätte ich denen noch müssen sagen, dass sie sollen umkehren. Wo ich denke, dass sowieso Gott ihnen die Strafe erlassen hätte, die sie verdient hätten. Weil das sind Kriegsverbrecher.
Was? Das ist alles erfunden.
Nicht, das ist überhaupt nicht erfunden. Da können Sie bei meinem Kollegen, beim Nahum, können Sie nachlesen. Warum er hätte sie als mörderische Stadt voll, ihr klebt Blut an der Hand. Feuer und Schwefel hätten sie verdient. Und für so etwas hätte ich mein Leben riskieren
sollen. Ja.
Ja. Wo es jetzt ein richtiges Handgemenge gibt, lese ich die Geschichte jetzt weiter, den zweiten Teil vom Kapitel 1, Jona 1, ab Vers 8. Da heißt es jetzt weiter in dieser Geschichte: Da sprachen sie eben die Seeleute zu Jona: Sage uns doch, um wessentwillen uns dieses Unglück, dieser Sturm getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen: Was hast du getan? Denn die Männer wussten, dass er von dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn: Was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird euch das Meer in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne es uns aber auch nicht unschuldig Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Seeleute große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn Schlachtopfer und legten Gelübde ab. Was wir hier gesehen haben und jetzt auch gehört haben, ich glaube, das lässt sich in einem Satz zusammenfassen, das lässt sich zusammenfassen mit unserem Thema von heute Morgen: Gott gebrauchte Jona trotzdem. Das ist gewissermaßen der ermutigende Höhepunkt, auf ermutigende Weise auch der Schlusspunkt von dieser Geschichte. Und ich möchte jetzt als erstes dieses Schlusspunkt gleich vorwegnehmen. Das ist zwar gegen alle Regeln, die man lernt in einer Bibelschule, da heißt es in der Predigtlehre, muss man nicht zuerst den Höhepunkt vorwegnehmen und den Schlusspunkt, sondern man sollte die Spannung hochhalten bis zuletzt an einer Predigt, aber ich mache es heute mal anders. Sondern ich möchte mit euch diesen Schlusspunkt vertiefen und lese nochmals den letzten Vers vom Text, wo es heißt: Da bekamen die Männer oder die Seeleute große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten den Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab, oder in anderen Übersetzungen heißt es, sie schworen, ihm zu dienen. Diese Seemänner. Wie kommt das dazu? Jona war ja ein erfahrener Prophet in Israel, haben wir schon letzten Sonntag gesehen. Also eine Person, die mit dem Gott Israels im Besonderen verbunden war, im Besonderen unterwegs war. Und seit Jahren durfte dieser Jona im Auftrag Gottes seinen Zuhörern und auch den Königen in Israel verkündigen, was sie gerne hörten. Zweiten Buch Könige kann man das nachlesen, wie er verkündigen durfte Sieg über die Feinde Israels, wie er verkündigen durfte Gebietserweiterung für Israel, wie er verkündigen durfte, wirtschaftlicher Aufschwung. Und deshalb war dieser Jona ein populärer Prophet, wie kaum ein anderer. Ein beliebter Prophet. Er hätte heute leben würde viele Follower, wie wir gesehen haben. Weil er durfte im Namen Gottes immer das verkündigen, was die Leute gerne gehört haben. Das traf auch so ein. Und jetzt bekommt dieser Jona von Gott einen Auftrag, der plötzlich ganz anders klingt. Der plötzlich nicht mehr gut klang in seinen Ohren. Er solle nämlich mithelfen, dass Gott den Feinden Israels gnädig sein könne. Und wir haben schon gesehen und gehört, dieser Auftrag passte Jona überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und deshalb geht er gleich in die entgegengesetzte Richtung, statt nach Ninive, reist Jona nach Tarsis. Zweimal heißt es in unserem Text, er floh vor dem Angesicht Gottes. Und erstaunlicherweise gelang das auch ein Stück weit. Wird uns beschrieben in dieser Geschichte. Als dieses Schiff in Gefahr war, als dieses Schiff fast schon zusammenbrechen oder auseinanderbrechen drohte, was war mit Jona? Er war unten im Schiff und schlief ganz fest und ganz tief.
Wir verlieren das Segel!
Hey du! Hm? Aufwachen! Komm an Deck und hilf uns!
Wenn wir uns das jetzt so bildlich ein bisschen vorstellen, das Schiff fällt fast auseinander und dieser Jona, der schläft ganz tief und fest. Warum schlief Jona in dieser Situation? Wir könnten sagen, es war der Schlaf eines Selbstgerechten. Eines Selbstgerechten. Jona war so überzeugt, was ich mache, das ist richtig. Und was Gott macht, ist falsch. Das war seine Überzeugung. Was ich mache, das ist richtig. Und deshalb schlief er ganz tief. Der Schlaf eines Selbstgerechten. Und es ist noch heute so, der Schlaf eines Selbstgerechten, der nimmt immer irgendwann ein Ende. Und so war es auch bei Jona. So war es bei Jona. Dieser heidnische Kapitän, der weckt ihn plötzlich jäh und ruft Hallo. Und dann gibt er einen peinlichen Befehl diesem Jona, diesem Prophet des Herrn, und sagt zu ihm, bete zu deinem Gott. Und dann, was passiert in der Folge? Die Leute, die zusammen mit Jona waren auf seinem Weg des Ungehorsams, die werden, können wir kurz und bündig sagen, gläubig. Die werden gläubig. Was für eine Ironie. Gott braucht den Ungehorsam dieses Jonas, damit die heidnischen Seeleute den Gott Israels kennenlernen. Und ich denke, da ist auch eine Botschaft für uns drin in dieser Geschichte, für mich und auch für dein Leben. Wenn wir es manchmal auch vermasseln, wenn wir es auch in unserem Leben vielleicht einmal verbockt haben, wenn wir untreu sind, wenn wir auch in unserem Leben falsche Entscheidungen getroffen haben, kann uns Gott trotzdem brauchen. Achtet euch, Gott setzt den Jona nicht einfach ab jetzt als Prophet. Gott nimmt ihm auch nicht seine Berufung weg als Prophet. Sondern er braucht quasi wie so als Nebeneffekt den falschen Weg Jonas, damit die Heiden vor Ehrfurcht vor dem Gott Israels ergriffen werden. Ist ein bisschen ein heikler Punkt vielleicht. Also bitte geht jetzt nicht nach Hause und sagt, ja, der Matthias hat gesagt, es spielt keine Rolle, wie ich lebe als Christ. Spielt überhaupt keine Rolle, Gott kann mich in jedem Fall gebrauchen, das habe ich nicht gesagt. Sondern diese Geschichte zeigt uns, Gott bebraucht dich und mich und auch damals den Jona schon trotzdem. Da ist der Schwerpunkt. Gott kann aus meinem Mist, mit anderen Worten gesagt, Dünger für andere Menschen machen. Warum? Weil Gott gnädig ist. Und weil Gott gnädig ist, kann er manchmal auch unser größtes Versagen, unsere Fehler, auch falsche Entscheidungen in unserem Leben brauchen, damit Gott seine Ziele erreicht. Und das macht uns doch Mut, auch für unser persönliches Leben. Vielleicht leidest du schon seit längerer Zeit und denkst immer wieder, ich leide darunter, dass ich als Christ einfach nicht alles im Griff habe in meinem Leben. Ich leide darunter, dass es immer wieder Bereiche gibt in meinem Leben, wo ich reinfalle. Und da ist der Teufel immer schnell da und sagt, ja, Gott kann dich eben nicht gebrauchen. Du fällst in diesem Bereich immer wieder rein. Der Teufel, Satan, der Gegenspieler, ist ja ein Tausendsassa, der gleiche, der uns ganz süß verlockt, immer wieder zur Sünde. Und wenn wir reinrasseln, wenn wir reinfallen, sagt der gleiche Gegenspieler Gottes, ah, siehste, Gott kann dich halt doch nicht gebrauchen. Aber ob Gott mich und dich gebrauchen kann, das liegt nicht letztendlich nicht nur an meiner Treue und oder an meinem oder unserem Können, sondern dass Gott dich und mich gebrauchen kann, liegt letztendlich immer an ihm. Und deshalb ist es so spannend, mit Jesus unterwegs zu sein. Und deshalb möchte ich dir heute Morgen zurufen, wenn du Jesus wirklich von ganzem Herzen nachfolgen willst, auch wenn du untreu warst, auch wenn du es verkackt hast, auch wenn du falsche Entscheidungen getroffen hast, auch wenn du Fehler gemacht hast, glaub daran, Gott will dich trotzdem und Gott kann dich trotzdem brauchen. Immer wieder neu. Gott zieht seine Hand nicht so schnell ab von uns. Das lehrt uns und zeigt uns diese Geschichte. Warum? Weil Gottes Gnade letztendlich immer größer ist als all unser Versagen. Ich sage es noch einmal. Gottes Gnade ist letztendlich immer größer als all dein Versagen. Und wir kennen alle Versagen. Mir ist so eine traurige Geschichte in den Sinn gekommen aus meinem Leben. Ich bin ja in einer großen Familie aufgewachsen und großer Haushalt. Und meine Mutter hatte damals, bildete immer noch Haushaltlehrtöchter aus. Das gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr, diese Ausbildung. Haushaltlehrtöchter. Und ich mag mich erinnern, ich war noch Teenager. Eine dieser Haushaltlehrtöchter, die bei uns war, kam während dieser Zeit, als sie bei uns war, zum lebendigen Glauben an Jesus, hat ihr Leben Jesus übergeben. Ich war damals Teenager, mich in einer rebellischen Phase und ich habe ihr diesen Glauben an Jesus ausgeredet. Also über Wochen ging das natürlich. Wir mussten ab und zu miteinander Arbeiten verrichten, meine Mutter war gut im Delegieren. Was sie freie Zeit hatte für die wichtigen Dinge, hat sie die anderen Dinge an uns delegiert, hat uns manchmal geärgert, aber das hieß, wir mussten mithelfen, stark mithelfen, zusammen manchmal mit dieser Haushaltlehrtochter. Und da haben wir ja viel gesprochen und geredet. Und ich habe ihr diesen Glauben ausgeredet an Jesus. Und sie hat ihn aufgegeben. Und dann, diese Frau war schon nicht mehr bei uns, diese junge Frau, kam der Tag, dass ich mein Leben Jesus übergeben durfte. Und dann habe ich gehört, dass diese, Agnes heißt sie, was sie davon gehört hat, dass sie schon nicht mehr bei uns war, das hat ihr Mut gegeben und sie hat ihre Entscheidung wieder für Jesus festgemacht. Obwohl ich gar nicht mit ihr gesprochen habe, sie hat das nur gehört. Und hat gedacht, wenn dieser Rebell zu Jesus findet, dann gibt mir das Mut, um weiterzufahren. Deshalb, Gott will dich trotzdem gebrauchen, was auch passiert ist. Aber jetzt möchte ich noch einen zweiten Aspekt mit euch teilen, während dem Corona-Lockdown haben wir uns auch in der Jugendgruppe bereits mit dieser Geschichte ein bisschen beschäftigt. Und ich mag mich erinnern, als ich da im Zoom saß, zusammen mit diesen Jugendlichen, die auch da sich eingelinkt hatten, fuhr mir dieser Aspekt, den ich euch jetzt vorstelle, so richtig ein. Der ging mir so richtig unter die Haut. Ich habe es mal so formuliert: Ehrlichkeit ist ein guter Nährboden für die Gnade Gottes. Das meine ich damit. Die Gnade Gottes ist ja nicht etwas, das wir verdienen können, sondern Gnade ist Gnade und Gnade bleibt Gnade. Sonst sind wir nicht mehr evangelisch. Und Gnade, einfach ausgedrückt, heißt ja unverdiente Liebe Gottes. Aber mit der Ehrlichkeit, die Ehrlichkeit kann man vielleicht vergleichen wie einen Acker. Ein Acker kann den notwendigen Samen nicht verdienen, auch nicht den notwendigen Regen, auch nicht die notwendige Sonne. Aber ein guter Nährboden ist hilfreich, damit der gute Same, der unverdiente Same auch Frucht bringen kann, auch aufgehen kann. Und genau das sehen wir bei Jona. Ehrlichkeit, ein guter Nährboden für die Gnade Gottes. Wir haben es gehört und gelesen, Jona kam da so schlaftrunken an Deck. Und als er noch halb am Schlafen war, wurde er mit Fragen bombardiert. Wo kommst du her? Was ist dein Beruf? Oder auch die peinliche Frage, was hast du getan, dass wir in so eine peinliche Situation gekommen sind? Und was macht Jona? Keine faulen Ausreden, keine Täuschungsmanöver, keine Diplomatie, sondern er sagt ganz ehrlich, ich bin ein Israelit. Ich gehöre zum Jahwe. Er definiert das sogar, den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Ein klares, ehrliches Bekenntnis. Ich gehöre zum einzigen, zum lebendigen Gott. Ich bin nicht einer von vielen Göttern, wie das eben die Heiden glaubten, das Norm war im Heidentum, sondern ich gehöre zum einzigen und lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und jetzt im gleichen Atemzug erzählt er total ehrlich, dass er von diesem einzigen Gott auf der Flucht war. Jona beschönigt also nichts. Wir könnten sagen, Jona war oder wurde in seinem Ungehorsam ehrlich. Und als dann das Meer noch mehr zu toben begann, sagte er, ganz kurz und einfach, ich bin schuld. Werft mich ins Meer, dann habt ihr Ruhe. Und wir haben ja gehört aus der Geschichte, dass die Schiffsleute zögerten, sie ruderten nach, sie wollten das Leben von Jona retten, weil sie Angst hatten vor diesem Gott Israels, er würde sie bestrafen, wenn sie diesen Mann über Bord werfen würden. Jona war total ehrlich. Jona wurde spätestens auf diesem Schiff bewusst, es gibt nur noch einen Weg in diesem Ungehorsam, nämlich Flucht nach vorne. Hundertprozentige Ehrlichkeit. In der Bibel gibt es aber auch Geschichten von Menschen, die einen anderen Weg gewählt haben. Anderen. Und das ist auch eine wichtige Botschaft für uns. Nur wenn wir ehrlich werden in unseren falschen Entscheidungen, vielleicht in unserem Versagen, in unseren falschen Wegen, kann die Gnade Gottes auch Frucht bringen in unserem Leben. Auswirkungen haben. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt in der Bibel auch andere Geschichten von Menschen, die einen anderen Weg gewählt haben. Ich möchte einfach als Parallele eine Person dazu vorstellen, nämlich der König Saul. Der bekam von Gott auch einen klaren Auftrag. Er solle nämlich die Amalekiter bekämpfen. Und da hat Gott unter anderem zu ihm gesagt, und behalte nichts von der Beute für dich zurück. Und dann kam er zurück der Saul nach geschlagener Schlacht. Triumphierend kommt er zum Prophet Samuel und sagt, ich habe alles ausgeführt, wie der Herr es gesagt hat. Und damit sagt er die erste Unwahrheit. Samuel hat nämlich zu ihm gesagt, was höre ich denn dafür ein Blöken von Schafen und von Rindern? Und dann kommt die zweite Unehrlichkeit, eine ganz fromme. Er sagt dann zu Samuel der Saul, ja, ich habe die besten Tiere behalten, damit ich sie Gott, dem Herrn, opfern kann. Und dann kommt gleich die nächste Unehrlichkeit, als denn der Samuel ein bisschen nachgefragt hat, sagt er dann als nächste Unehrlichkeit, ja, nicht ich wollte das eigentlich so, sondern das Volk wollte es so. Und dann die nächste Unehrlichkeit, als er überführt war, blieb ihm ja nichts anderes übrig, dem Saul, als zu sagen, ich habe gesündigt und das hat er auch gemacht. Ich habe gesündigt, aber ehre mich noch vor dem Volk. Ehre mich noch vor dem Volk. Ich möchte nicht beschämt werden vor dem Volk. Das war ihm das Wichtigste. Und wie hat Gott darauf reagiert? Anders als bei Jona. Es heißt im gleichen Kapitel, im 1. Samuel 15, es erschüttert einen, wenn man das liest. Gott sagt, es reut mich, dass ich diesen Saul zum König gemacht habe. Und dieser Saul soll nicht mehr König sein. Wir könnten sagen, durch Unehrlichkeit hat der Saul damals die Gnade Gottes verspielt. Und ich denke, das ist auch ein aktuelles Thema, auch gerade in unseren Tagen. Soziologen sagen uns das, auch Völkerkundler sagen uns das, dass wir uns, unsere Gesellschaft im Westen, sich immer mehr wegbewegen von einer schuldorientierten Kultur hin zu einer schamorientierten Kultur. Oder im Bild ausgedrückt, wegbewegen von einer schuldorientierten Kultur, das wäre so das Muster von Jona, hin zu einer schamorientierten Kultur, das wäre so das Muster von Saul. Was heißt das? Mit anderen Worten, ich schäme mich nicht, weil ich etwas Falsches getan habe oder weil ich unehrlich gewesen wäre, sondern ich schäme mich, weil es aufgedeckt wird, meine Unehrlichkeit, weil ich erwischt worden bin. Das ist Schamorientierung. Kennt man ja in vielen Völkern, Naturvölkern und östlichen Ländern. Und diese Mentalität finden wir immer mehr auch in unserer Gesellschaft. Also solange ich meine Unehrlichkeit oder das Unrecht, das ich begangen habe, verbergen kann, meine Ehre wahren kann, solange ist das okay. Aber wenn ich erwischt werde, wenn es aufgedeckt wird, dann empfinde ich Scham. Und von daher kommt auch die weit verbreitete Opfermentalität. Ja, wenn es auffliegt, wenn ich enttappt werde, ja, wer ist denn schuld? Nicht ich, weil ich etwas Falsches gemacht habe, sondern schuld ist der, der das ans Licht gebracht hat. Die Polizei oder wer es denn auch immer ist. Schamorientierte Kultur. Und dieses schamorientierte Denken ist auch bei uns im Vormarsch, so nach dem Muster von Saul. Und diese schamorientierte Kultur kann auch ein Hindernis sein, um die Gnade Gottes, um die Gnade des Evangeliums wirklich auch befreiend zu erfahren. Aber jetzt kommt die gute Nachricht Gottes da hinein. Und die gute Nachricht Gottes heißt, Christen haben keinen Grund, von Scham gesteuert zu sein. Denn als Jesus am Kreuz hing, hat er auch alle unsere Beschämung, hat er auch alle unsere Schande auf sich genommen und getragen. Ich habe nur eine Stelle da aufgeschrieben, wo das schön gezeigt wird, wo es heißt im Hebräer 12, Vers 2, Jesus nahm den Tod am Kreuz auf sich und damit auch die Schande, die damit verbunden war. Welche Schande? Meine Schande, meine Beschämung. Und das Schöne ist, weil Jesus meine Schande, meine Beschämung auf sich genommen hat, können wir jetzt bei Gott wieder vollkommene Annahme haben, vollkommene Ehre haben. Das ist das Höchste in einer Schamkultur. Wieder Ehre haben, wieder angesehen sein bei Gott, wieder Prestige haben beim lebendigen Gott. Und deshalb muss ein Christ nicht in Unehrlichkeit flüchten, um seine Ehre zu retten. Ich habe lange überlegt, ob ich das euch noch zeigen darf. Ich hatte euch vor 2 Jahren einmal ein Zitat eingeblendet. Jetzt ist es ein bisschen heikel, aber ich habe mich trotzdem entschieden, weil im Moment gerade Wahlen sind für das Gemeindepräsidium. Aber ich nenne den Namen ja nicht. Ich habe mir das mal ausgeschnitten aus der SN von diesem Mann. Mir hat das so gefallen, es passt zu dieser Geschichte. Der gesagt hat, es kommt, ein Politiker, es kommt sowieso irgendwann alles raus. In diesem Leben und spätestens vor dem Thron Gottes. Es kommt sowieso alles irgendwann raus. Diesen Leitsatz habe ich von meiner Frau. Das passt gut zu Jona. Ehrlichkeit ist also ein guter Nährboden für die Gnade Gottes. Und Jona bekommt jetzt eine zweite Chance, um Gott gehorsam zu sein. Und wenn auch wir ehrlich sind, dann gibt uns Gott auch eine zweite Chance. Ich glaube noch mehr. Er gibt uns nicht nur eine zweite Chance, sondern er gibt uns eine dritte, vierte. Er gibt uns viele Chancen, wenn wir ehrlich sind. Auch zum Gehorsam. Und auch Gott ruft uns ja zum Gehorsam. Damals sollte durch Jona der Ruf Gottes an Ninive ergehen. Und dieser Ruf, ein ganz ähnlicher Ruf, geht auch an uns noch heute. Der Ruf Gottes lautet nämlich, wir sind aufgerufen, mitzuhelfen, den Ruf Gottes in diese Welt zu tragen. Den Ruf des Evangeliums an diese Welt weiterzusagen. Nämlich, wie Jesus gesagt hat, tu Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist ein zentraler Auftrag von der Gemeinde. Und wenn wir eine neutestamentliche Gemeinde sein wollen, und das wollen wir ja, dann beten wir dafür. Dann arbeiten wir dafür, dass Gott diesen Ruf vernehmbar in die Herzen von Menschen legen kann, dass Menschen merken und sagen, jetzt will ich herausbrechen aus einem Leben, das ich bis jetzt selbst bestimmt habe. Ich will mein Leben Jesus und der Gnade Gottes anvertrauen. Aber dabei in diesem Auftrag leben wir eigentlich in einem ähnlichen Umfeld, wie damals dieser Jona es erlebt hat auf dem Schiff. Diese Leute auf dem Schiff, das waren Heiden, die hatten ja keine oder fast keine Ahnung vom Gott der Bibel. Sie lebten gewissermaßen in einem Angstsystem mit vielen Göttern. Haben wir ja gemerkt aus der Geschichte. Aber zum Schluss möchte ich uns einfach als Ermutigung nochmals der letzte Vers vorlesen, was jetzt von diesen Männern heißt auf dem Schiff. Da bekamen sie große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und schworen ihm zu dienen. Natürlich war das noch kein Glaube im echten Sinne. Das war auch noch keine Bekehrung im echten Sinne. Kein Glaube wie auch im Alten Testament nicht, wie zum Beispiel Abraham glaubte. Da waren sie noch weit entfernt, diese Männer. Oder ein Henoch glaubte. Aber es war ein Anfang. Es war ein erster Schritt. Vielleicht gaben diese Seeleute vielleicht zum ersten Mal diesem Gott Israels einen Platz in ihrem Vielgöttersystem. Vielleicht sogar einen privilegierten Platz. Es war erst ein Anfang. Und wir sind heute in einer ganz ähnlichen Situation. Wir leben heute, sagt man, in einer postchristlichen Kultur. Das heißt, in einer nachchristlichen Kultur, wo die Menschen auch weit, weit, weit entfernt sind im Denken vom Evangelium. Das war in früheren Erweckungen viel einfacher. Da war so eine Grundgottesfurcht, ein Grundwissen über Gott und die Bibel da. Und daran konnten die Erweckungen anknüpfen, auch in der Schweiz. Dieses Grundwissen ist zum Teil völlig weg in unserer Gesellschaft. Und deshalb finden heute meistens Menschen nur in kleinen Schritten zu Jesus, zum Glauben. nur in kleinen Schritten. Ich habe euch da die Engelskala eingeblendet, wo das auch ein bisschen aufzeigt. Kleine Schritte. Zuerst noch Leugnung von allem Übernatürlichen. Und dann vielleicht der nächste Schritt. Man rechnet doch irgendwann, man sagt, ja, es muss noch etwas höheres Wesen geben. Was immer das auch ist. Dann kommt vielleicht ein nächster Schritt, man bekommt Interesse am christlichen Glauben. Und dann kommt der nächste Schritt, man begreift so langsam die elementarsten Dinge im christlichen Glauben. Man bekommt eine positive Einstellung. Das Christentum ist was Gutes. Und dann kommt ein ganz wichtiger Schritt, aber das sind kleine Schritte, persönliche Betroffenheit. Jemand hat mir mal gesagt, ich saß schon Sonntage immer im Gottesdienst und fand das immer schön und positiv und gut. Und plötzlich begann ich zu merken, dass mein Leben mit dem Evangelium nicht übereinstimmt. Weiterer Schritt, Sündenerkenntnis. Und manchmal sind es noch weitere Schritte, bis dann es zu einer Entscheidung, zu einer Lebensübergabe an Jesus kommt. Und dafür beten wir als Gemeinde, dafür arbeiten wir. Und wir freuen uns über jeden kleinen Schritt, den Menschen tun zu Gott. Und wenn dieser Schritt aufrichtig ist, dann werden sie, das führt zum nächsten Schritt. Und mit dem möchte ich schließen. Uns ist noch heute die beste Botschaft anvertraut, die bessere als Jona dann ausrichten durfte. Welche Botschaft? Ich möchte es mal ganz einfach sagen. Im Leben geht es mit Jesus besser als ohne. Im Sterben geht es uns besser als ohne Jesus. Und auch in unserer Gesellschaft geht es uns mit Gott besser als ohne. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ich habe so den Eindruck im Moment in unserer Gesellschaft, es herrscht eine riesige Orientierungslosigkeit. Was sind feste Werte? Darf ich noch Mohrenkopf essen oder darf ich nicht mehr Mohrenkopf essen? Ganze Corona-Geschichte, Klimawandel, ein Ausdruck von größter Verunsicherung. Was sind Werte? Was gilt denn überhaupt noch? Und wir haben die großartige Botschaft, mit Jesus geht es besser als ohne. Und wir wollen da gehorsam sein. Wir werden ja im Herbst dann eine Vortragsreihe haben mit Beat Abrium. Wir beginnen jetzt schon zu beten. Kommt auch ins Gebet, weil auf dem gemeinsamen Gebet ist eine besondere Verheißung, dass Gott Menschen ruft und wir ihm gehorsam sein können. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du ein Gott der zweiten Chance bist. Ja, noch mehr, der dritten, vierten, der vielen Chancen, wenn wir aufrichtig sind wie Jona. Danke, Vater im Himmel, dass deine Gnade viel größer ist als all unser Versagen. Und Jesus, wir danken dir, dass es keinen Grund gibt, von Scham gesteuert zu sein, weil du am Kreuz all unsere Beschämung, all unsere Schande auf dich genommen hast und uns dafür volle Annahme, volle Ehre bei dem Vater geschenkt hast. Nimm herzlichen Dank dafür. Und danke auch, dass du uns diese großartige Botschaft des Evangeliums anvertraut hast. Und hilf uns, dass wir darin treu sind, auch in dieser Welt, die so orientierungslos geworden ist. Dass wir die an dieser Botschaft persönlich festhalten, dass wir sie weitergeben, wo es möglich ist, und dass wir sie ausstrahlen. Hab herzlichen Dank dafür. Amen.